damit hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von Trash Talk Patriots. Dieses Mal eine Kombi-Folge aus dem Recap der Raiders und dem Preview für die Bills. Kommenden Sonntag spielen wir einen guten frühen Slot um 19 Uhr gegen die Buffalo Bills. Aber bevor wir da hinkommen, beschäftigen wir uns noch mit der drastischen Niederlage gegen die Raiders. Und da wir uns am Overreaction Monday noch nicht in der Lage fühlten und auch am Dienstag und Mittwoch Zeit brauchten, haben wir gedacht, packen wir das in eine Folge. Das ist übrigens komplett gelogen. Wir hatten einfach nur technische und terminliche Probleme und deswegen packen wir das in eine Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und findet es auch gut, wenn wir diese Niederlage schnell abhaken und gegebenenfalls nur kurz beleuchten, vielleicht ein paar Key Facts. Mit mir macht das der Justin heute wieder. Hallo Justin, willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi Frank, schön wieder dabei zu sein.
Ja, vielleicht nochmal vorab ein paar Worte, weil ja ich und Justin, beziehungsweise Justin und ich, ja in den Folgen jetzt häufiger zu hören waren und vielleicht einige Stimmen weniger. Da vielleicht zur Erklärung, der Fabi hat aktuell beruflich sehr viel um die Ohren und muss ein bisschen kürzer treten. Ich weiß gar nicht, ob er das mal gesagt hatte. Und ob ich das sagen soll oder darf, aber jetzt habe ich es gemacht. Und der Marcel ist auf jeden Fall gerade ohne Internet und konnte deshalb über einen längeren Zeitraum jetzt nicht mitmachen. Und da wir alle unsere Termine so ein bisschen koordinieren müssen, war es halt so, dass es des Häufigeren bei mir und Justin gelandet ist am Ende. Ich hoffe, ihr habt euch an die Stimmen trotzdem ein bisschen gewöhnt und vermisst die anderen nicht zu sehr. Ich kann versprechen, sie kommen wieder. Spätestens mit den Adventstürchen gehen auch wieder die Moderatorentürchen stärker auf und dann wollen wir mal gucken, dass das wieder besser wird. Aber genug der Quasselei. Wir starten direkt mit dem Recap Raiders. Vielleicht nicht klassisch, so wie wir es sonst haben mit Drive for Drive. Wir haben uns ein paar Sachen rausgeschrieben, wo Highlights waren oder Lowlights, die ja eigentlich das Ganze überschattet haben. Und da gehen wir mal ein bisschen durch. Vielleicht so für alle, die gar keine Lust mehr darauf haben. Das Ziel ist vielleicht so, um die 20 Minuten damit zu verbringen. Sprich, wenn ihr gar nicht hören wollt, was da alles schiefgelaufen ist, könnt ihr auch skippen und mal so da an der Zeit gucken, ob da was für euch wieder dabei ist, wenn wir positiv in die Zukunft gucken gegen die Bills. Das vielleicht als kurze Info. Ja, aber lass uns gleich direkt einsteigen. Justin, wie sah es im ersten Quarter aus?
Den ersten Drive des Spiels hatten die Raiders. Begangen es mit einem klassischen Run über Josh Jacobs, dann mehreren Pässen und Runs. Ein guter Mix, den sie dort eigentlich am Anfang hatten. Dann ging das so weiter, bis zu sie später einen Penalty hatten. Und das war ein Penalty von uns gegen Dietrich Weiss. Dann konnten wir aber nach einem 10-Yard-Penalty die Raiders stoppen. Und dann kam es zu einem Field-Goal von Carson, 25-Yard-Field-Goal. Unser erster Drive war, wie wir es gewohnt sind, wir fangen mit einem Penalty an. Zwei Incomplete Passes von Mac Jones, dann ein 6-Yard-Run bei 3. und 15, sodass wir den Ball an unsere eigene 26 direkt wieder zu den Raiders pumpen. Im Second Drive, muss ich sagen, hat unsere Defense dann mal wieder überzeugt. Konnte nach einem 1-Yard-Run und einem 13-Yard-Pass von Jimmy G auf Jacoby Myers die Raiders intercepten daraufhin. Das war James Tavai, ich kann mir seinen Vornamen nicht merken. Genau, der zweite Drive der Raiders wurde dann sehr stark von unserer Defense gestoppt mit einer Interception von Tavai. Davor Peppers mit dem Monster-Hit gegen Adams, was bis über alle Fernseher rausgeknallt hat. Das war sehr, sehr beeindruckend.
Das war mega, oder?
Das war also Hammer.
Das ist leider zu selten mittlerweile, ja. Aber da haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir es noch können. Und ja, wenn Julius Peppers reinhaut, ist sowieso immer cool. Und da habe ich nur gedacht, Heidewitzka, jetzt geht's los. Ich glaube, er musste auch runter, oder?
Ja, er musste kurz runter. Er konnte erst nicht direkt aufstehen. Und vor allem, ich musste bei diesem Hit direkt dran denken, an diese Highlights früher, die man sich auf YouTube angeguckt hat. Hardest Hits im Football, genau so einer war das. Das war schön, ordentlich und dann natürlich gut reagiert von Tawai, um den Ball danach zu picken.
Da war das Glück mal ein bisschen auf unserer Seite. Genau. Wir haben ja häufiger, dass diese Popped-Out-Dinger irgendwie dann doch wieder beim Gegner landen oder wir sie nicht festhalten können. Und der ist Jawani ja direkt in die Arme geflogen. Was ich bei dem Hit, den wir ja feiern als hardester Hit oder also härtester Hit oder harter Hit, er war aber komplett legal und nicht unfair. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Er war eigentlich nur auf den Punkt gesetzt und hat deshalb so geklingelt. Natürlich wünschen wir Adams alles Gute und hoffen, dass er sich da nichts oder nur sehr wenig eingefangen hat. Optisch war es sowieso oder sonst ja das Highlight oder das einzige Highlight aus unserer Sicht in der ersten Halbzeit. Quatsch, im ersten Quarter. Denn aus dem Turnover konnten wir nichts machen. Wieder Punt. Nachdem uns Adam Butler bis in die eigene Endzone gejagt hat.
Genau.
Unser Ex-Spieler, also gut, da ja sowieso die Raiders ja die Filiale West sind, ist das nicht überraschend, dass uns ein Ex-Spieler gejagt hat. Das ist ja mit mehreren so passiert. Und dann war das erste Quarter auch schon rum. Und die Raiders starten im zweiten Quarter ihren dritten Drive, der zum Touchdown führt. Was war da los?
Ja, wir konnten die Raiders einfach nicht stoppen. Ein Take noch kurz zum ersten Quarter, was ich noch sagen wollte, was natürlich wieder nicht für unsere Offense spricht. Mac Jones im ersten Quarter mit keiner einzigen Completion, was natürlich mal wieder ein schlechtes Bild auf unsere Offense wirft, nachdem wir einen Turnover forciert haben, dass wir offensiv halt einfach limitiert sind und daraus halt nichts machen können. Dann genau der dritte Drive der Raiders führt zum Touchdown. Jimmy G natürlich zu, wie soll es anders da sein, wir hatten vorher in der Gruppe schon drüber gesprochen, zu Jacoby Myers für 12 Yards. Tut natürlich weh, dass den Spieler, den wir letztes Jahr für diese Saison verloren haben, einen Touchdown gegen uns macht.
Ja.
Aber ja, guter Touchdown für die Raiders. Unsere Defense konnte sie nirgendwo stoppen und sie konnten in einem 8-Play-Drive schön in die eigene, in unsere Endzone kommen.
Ja, da hat es richtig Juju im Herzen gemacht bei uns. In der Folge kommen wir auch aufs Scoreboard mit einem Field Goal. 3-10 steht es dann. Ja, Seke eigentlich mit einem Touchdown-Run, den aber das Henry Holding zu Schall und Rauch verarbeitet. Und wir in der Folge nur noch das Field Goal machen. Also da wäre schon mal Zeit gewesen, nochmal ranzukommen. Aber da sehen wir wieder, dass diese Big Moments irgendwie alle gegen uns laufen. Trent ist nicht our friend. Mac überwirft Henry völlig frei um eine Omnibuslänge. Das kann man auch nicht schönreden. Da waren dann wirklich auch Schwächen zu sehen. Im nächsten Drive Jimmy G mit Glasknochenalarm, er wieder raus, dadurch nur Field Goal für die Raiders. Es steht 3-13 zur Halbzeit. Drittes Quarter, haben wir da noch was? Eigentlich ist nicht mehr viel passiert, ne?
Eigentlich ist nicht mehr viel passiert. Die zum Start des dritten Quarters konnten wir unseren Touchdown machen mit einem Rush von Ezekiel Elliott. Dort konnten wir dann ein bisschen verkürzen. Daraufhin ja Brian Hoyer auch bei den Raiders als Quarterback drin, auch ein ehemaliger Expatriate. Raiders daraufhin im ersten Drive, von ihrem ersten Drive im dritten Quarter mit einem Field Goal raus. Und dann
sind wir schon im vierten Quarter.
Ja.
Schade, dass wir so gesehen auch gegen Hoyer the Destroyer nicht besser aussehen können. Eigentlich ist bei ihm gar nichts mehr im Tank, hat man gedacht. Und ja, also ich sag mal, er sah jetzt auch nicht top aus, ne? Aber trotzdem reicht es noch zu punkten für die Raiders. Da merkt man dann schon so ein bisschen den Unterschied. Ja, im vierten Quarter geht's dann los. Hoyer überwirft. Raiders wieder nur mit dem Field Goal. 10-19. Dann versuchen wir es mal mit Cunningham, auf den wir, glaube ich, gleich nochmal eingehen ein bisschen. Der bezahlt mit einem Triple Sack, glaube ich. Und unsere Fehler machen es trotz dann wieder schwer. Legal Shift, False Start, so kommen wir einfach nicht voran. Trotzdem vielleicht unsere beste Phase, ich sag mal Ende dritte Quarter, Anfang viertes Quarter, denn wir schaffen trotzdem den Mondre Touchdown von der 3 zum 17-19. Und wir haben tatsächlich Hoffnung, dass wir nochmal gewinnen können. Das Problem ist, wir sind 3:33 auf der Uhr danach. Unsere Defense hält glücklich, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Und wir bekommen den Ball mit 2:20 auf der Uhr ohne Timeouts. Und da sieht man dann, wo ein bisschen der Wurm drin ist, ne? Also Muffy, und ich habe es mir gemerkt, welches der O-Liner ist, übrigens für alle treuen Zuhörer, mit dem Holding, Parker kann den guten Pass nicht festhalten, sodass es am Ende dann zum Safety kommt und die Raiders nochmal 2 Punkte drauflegen zum Endstand 17-21, nachdem man abkniet und das Ding austrudeln lässt. Alles in allem eine recht schreckliche Erfahrung, die aber, und das er auch wieder erwähnt, man auch abkönnen muss als Fan. Ne? Das habe ich ja auch immer wieder gesagt, wenn man jetzt die letzten, oder überhaupt der Fan der neuen Cleveland Browns ist oder die letzten 25 Jahre Fan der Detroit Lions oder anderer war, dann hat man nur in diesen Tälern gegrast, während wir oben auf dem Hügel standen und gewunken haben. Und so ist es halt, dass sich das auch mal wendet, dieses Blatt. Von daher muss man das immer mit einem gewissen Realismus wissen, dass das der normale Zyklus ist. Das möchte ich immer dazu sagen. Auch bei aller Kritik, die wir jetzt äußern, ist es wichtig, den Fokus nicht zu verlieren und nicht zu overpacen und zu sagen, alles scheiße. Weil dann wären wir nur die FC Bayern-Fans der NFL. Wenn wir erwarten und wissen, dass es nur mit Erfolg geht. Jeder will ihn und ich glaube, wir kommen da auch wieder hin. Aber zum Ende habe ich eine provokante Frage an dich, Justin. Ich habe sie auch vorher nicht abgesprochen. Oh. Sind wir aktuell das schlechteste Team der Liga?
Das ist eine sehr provokante Frage. Da hast du auch vollkommen recht, die mich vorher zu stellen, weil so muss ich jetzt ehrlich und
so ehrlich gedacht.
Und ohne große Vorbereitung. Das schlechteste Team ist eine sehr harsche Aussage, würde ich sagen. Ich finde, unsere Defense spielt trotz des ganzen Verletzungspech vor allem immer noch eine gute Rolle. Wir konnten die Raiders im Zaum halten, wovon ich reden würde, dass wir was wir wahrscheinlich die schlechteste Offense auf dem Feld haben. Man sieht, ich möchte jetzt alles auf Mac Jones schieben und eine Sache noch zu dir, was du eben gesagt hast, ich sehe das auch so, das ist der normale Zyklus in der NFL, jetzt läuft es halt mal schlecht, dann müssen wir als Fans unserem Team stehen und sie durch diese Phase begleiten. Es geht immer wieder bergauf und klar, es ist schwierig, mit der Offense irgendwas Gutes zu finden, unser Rushing Game funktioniert nicht, Mac Jones wirft teilweise schlimme Interceptions, im Spiel gegen die Raiders war es ja wieder so. Und ja, es fehlt an allen Ecken und Kanten. Da kann nicht nur Mac Jones was. Das fängt bei der O-Line an, über Receiver, über alles. Schlechtestes Team würde ich nicht sagen. Ich denke, dass Teams, es ist ein Teams gibt, die overall schlechter sind als wir. Nur wir haben halt auch wirklich harten Schedule, das muss man auch so sehen. Und
das stimmt.
Ich sage mal so, mit unsere Defense kann uns immer noch Spiele gewinnen, wenn die Offense mindestens funktioniert. Sie muss ja nichts überragend sein, das wissen wir auch, das wird diese Saison nicht der Fall sein. Ich denke aber, dass wir hier nicht jetzt 1-16 am Ende rausgehen werden. Ich denke, dass wir uns offensiv bestimmt irgendwann noch fangen werden. Jetzt werfen wir mal, würde ich sagen, die Thematik Malik Cunningham mal in den Raum. Dass er nicht der Starter der Patriots werden wird, wissen wir beide. Mhm. Aber wie findest du denn die Idee dahinter, mal das Playbook dadurch ein bisschen zu öffnen, indem du so einen mobilen Quarterback mit ein paar Trickplays, Read Options und sozusagen so eine Art kleine Taysom Hill-Rolle mal in die Patriots, integrierst?
Hui, da bin ich auch gespalten. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mir Taysom Hill ganz mächtig auf die Ketten geht. Ich finde, da hat in der NFL auch nichts zu suchen. Auch wenn die das überragend machen an ganz vielen Stellen. Aber mir missfällt es, dass man den QB runternimmt und einen Trickplay-QB aufstellt, wo dann auch natürlich in Teilen gar nicht keins kommt. Sonst wäre man ja schön doof. Diesen Fokus-Switch, ich finde ihn zu schnell, zu verpufft. Und wenn er dann als Tight End oder sowas auf dem Feld steht, auch wenn er gegen uns gute Plays gemacht hat und auch generell gute Plays macht, ne, also ich würde sagen, er hat schon seine Berechtigung irgendwie. Aber ich kann dieses Modell nicht leiden, ganz persönlich. Mhm. Und deswegen finde ich es bei uns auch schwierig. Und man hat ja auch gesehen, dass das dann auch sehr schnell wie ein Kartenhaus zusammenstürzen kann. Ich habe den Triple Sack angesprochen, den er dann kassiert hat. Wenn er die Spielpraxis nicht hat, dann wird es halt immer kompliziert. Und daran anschließend, wenn ich meine eigene Frage auch noch ein Stück weit beantworten will oder darf, dann streiten wir uns mit ganz wenigen um diesen letzten Platz. Und wenn ich mir die aktuellen Power Rankings angucke, dann sind die Chicago Bears auf 30, nachdem wir auf 29 geführt werden. Und da gibt es ja unterschiedliche. Ich habe das offizielle NFL.com Ranking. Dort sind wir auf 29. Die Bears sind hinter uns. Ich bezweifle leicht, dass wir die Bears mit ihrem Spielstil aktuell schlagen würden, weil sie in der Offense mit dem mobilen QB Justin Fields, auch wenn er im Moment, wie ich gerade lese, doubtful to play ist, andere Waffen Möglichkeiten haben, um Punkte zu erzielen. Und das würde uns leicht hinter die Bears würfeln. Dann sind es noch die New York Giants, die da unten hausen auf 31. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher nicht verfolgt. Könnte ich überhaupt nicht einschätzen. Aber Spieler wie Saquon Barkley oder sowas, auch ein Darren Waller ist ja hin als Tight End, wo ich mir so denke, ja, haben sie schon Möglichkeiten. Auch wenn Josh Allen das ist völliger Daniel Quatsch. Jones. Hier steht, warte, ich muss mir aufschreiben. Die Giants haben mit Daniel Jones natürlich jetzt auch keinen überragenden Quarterback, aber er hält sich schon lange in der Liga und schafft es immer wieder zwischendrin doch zu überzeugen. Wie so ein Spiel aussehen könnte um die goldene Ananas, der Toilet Bowl, sehen wir ja in der Woche nach Frankfurt, wenn wir auf sie treffen. Und dann gibt es ein Team, wo ich vorsichtig sagen würde, ja, das würde ich klar schlechter einschätzen. Das sind die Carolina Panthers. Weil bei denen gar nicht zusammenläuft. In einer schwachen Division haben sie noch schwächere Ergebnisse. Aber ich sag mal, wir spielen um den Pokal des Döfsten irgendwie ein bisschen mit. Mein allergrößtes Problem, was ich habe, ist, dass unsere Defense, anders als in den Jahren zuvor, einfach keine Big Plays macht, keine Scoring-Defense ist. Wir haben sonst dieses Turnover-Battle ausgeglichen gestalten können. Mhm. Und man sagt ja eigentlich auch, wer das Turnover-Battle gewinnt, in, oh, weiß ich nicht, 12 von 13 Fällen, gewinnt auch das Spiel. Und da sind wir im Moment immer hinten dran, weil wir diese Turnover nicht generieren. Ich weiß gar nicht, was wir über die Saison sind. -7, -8, ist auch egal. Wir brauchen eine Scoring-Defense, um konkurrenzfähig zu sein. Und unsere Defense scoret nicht. Es hilft nichts, wenn sie den Gegner, so wie jetzt die Raiders, in Halbzeit 2 bei 6 Punkten hält und insgesamt auch so gesehen nur bei 21. Auch andere Defenses haben gegen uns gescored und somit sind wir halt immer doppelt ins Hintertreffen geraten. Und solange das der Fall ist, sind wir nicht konkurrenzfähig aus meiner Sicht. Und das ist auch der eklatante Unterschied zu den vergangenen Jahren, wo es dann teilweise zu 8-9 oder sonst was gereicht hat und wir vielleicht sogar noch in diesem letzte Playoff-Spot-Rennen bis 3 Wochen vor Playoffs mit dabei waren und die Chance darauf hatten. Weil da sind wir in diesem Jahr chancenlos, das habe ich anders erwartet und mir gewünscht, weil ich auch dachte, dass unsere Scoring-Defense stärker vertreten ist. Aber auch da gibt es Gründe, haben wir ja im Vorfeld schon besprochen. Dass halt ja, in der Defense die Ausfälle sind, unsere Top 5 Corner oder was sind in Teilen raus. Auch das mehrmals angesprochen, auch wenn die langsam zurückkommen, sie brauchen ja diesen Rhythmus. Und in der Offense steht und fällt es weiterhin mit diesen wackeligen Zusammenstellungen. Es gibt kein Einspielen und von daher fällt unser Receiving Core immer mehr aus, also Juju raus, dann ist auch Pop Douglas raus, sprich, wir haben eigentlich schon keinen Slot Receiver mehr. Und ja, als bei den Wideouts, klar, Thornton ist jetzt zurückgekommen, hat eine gute Aktion, glaube ich, im Spiel gehabt. Aber insgesamt weiterhin, und auch das haben wir x-mal gesagt, keine Separation, keine guten Leistungen, eher das Gegenteil, dass irgendwelche Bälle, die gut geworfen sind, was nicht die Regel ist, dann auch noch nicht gefangen werden. Und da präsentieren sich alle unterdurchschnittlich. Aber gut, wenn man einmal in so einem Negativstrudel ist, dann ist es auch immer schwierig. Von daher vielleicht nochmal deine letzte Einschätzung zum Rückblick auf das Raiders-Spiel. Ein kurzer Take, bevor wir dann zu Besserung kommen. Wir haben ja gesagt, bei 20 irgendwas, jetzt haben wir 23 oder sowas, müssen wir zum Ende kommen. Justin.
Wen ich zu unserer Offense kurz noch lobend erwähnen will, ist Kendrick Bourne, der mit 10 von 11 gefangenen Bällen für 89 Yards ein verlässliches Target für Mac Jones war. Das möchte ich nur erwähnen. Natürlich hapert es da auch, aber ein kleiner Lichtblick im Receiver-Core, würde ich das jetzt mal sagen. Ansonsten stimme ich dir da im Allen zu. In der Defense gibt es einen Punkt, wo ich sage, was man jetzt halt wieder gesehen hat, die Defense ist nicht diese Scoring-Defense, da gebe ich dir recht, aber unsere Offense mit diesen vielen Turnovern, mit vielen kurzen Feldern, die wir dann der gegnerischen Offense geben, macht es natürlich auch unserer Defense dann schwer, sich zu entfalten, weil wir ihnen natürlich Möglichkeiten geben, also nicht geben, weil wir halt dann an der eigenen 30-Yard-Linie den Ball Mac Jones den Ball intercepted wird und dann hat man den Salat, weil die gegnerische Offense halt das Problem dann ausnutzt und nur noch 30 Yards hat, um Touchdown zu laufen. Das ist natürlich dann schwierig. Aber ich denke, dass wir nicht viel Positives wieder mitnehmen können. Die Defense ist immer noch unsere beste Unit. Offense gibt es mal ein, zwei Lichtblicke. Ich denke, es gibt nichts anderes, als positiv zu bleiben und zu sagen, ja, Komm, es wird besser nächste Woche.
Ja. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, da ich ja ihn in den letzten Wochen immer wieder in Schutz genommen habe und verschont habe, ein bisschen stärker auch Mac Jones in den Wind zu stellen. Das vielleicht nochmal als einen finalen Satz, ohne dass wir großartig darauf eingehen wollen. Die Nervosität in der ganzen Offense breitet sich aus und das gibt ihm weiterhin wenig Selbstbewusstsein, das er ausstrahlen könnte. Und er ist ganz häufig ganz doll unter Druck und in vielen Fällen, wenn der Ball gut war, sind die Receivers halt nicht oder die Passempfänger, es sind ja nicht nur die Receiver, es sind dann auch die Running Backs und die Tight Ends. Sprich, das ist so ein Zusammenspiel aus vielem, aber es waren auch wiederholt Rookie-Mistakes, die gemacht wurden und das ist im Year 3 natürlich schwierig, auch wenn man insgesamt sagen muss, dass er wenig Spielpraxis hat und sich da immer noch ein bisschen die Hörner abstoßen muss und das Umfeld jetzt auch nicht zum Wachsen einlädt. Das vielleicht als ja, allerletztes Wort, da die Zeit jetzt schon wieder vorangeschritten ist. Kommen wir zu positiveren Dingen der Zukunft. Ob sie wirklich positiv wird, wird sich zeigen. Aber was liegt vor uns, Justin?
Genau, diesen Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit spielen wir gegen den alten Rivalen, die Buffalo Bills. Nummer 2 in der Division sind 4-2 bis jetzt gestartet. Die Bills stellen die Nummer 5 Offense. Total Offense diese Saison bisher. Mhm. Natürlich kommen sie für uns zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Wir stehen mit 1-5 relativ abgeschlagen da, mehrere vernichtende Niederlagen gehabt. Aber was dort unser Vorteil sein kann, die Bills denken sich so, ja, die Patriots sind am Boden. Und das werden wir ausnutzen. Ich gehe positiv in dieses Spiel rein. Natürlich Josh Allen mit als starker Quarterback ist natürlich ein Problem, aber ich würde sagen, immer positiv bleiben und dann gehen wir mal ins Matchup gleich rein, oder?
Genau. Vielleicht noch zur Erwähnung, wir haben heute keinen Gast vom Gegner, was häufig ja der Fall ist. Hat den einfachen Grund, dass wir es etwas kürzer halten wollen, damit diese Folge nicht zu lang wird, und weil wir beide Themen bespielen. Aber auch, weil wir im Vorfeld ja unsere AFC East-Gegner schon sehr, sehr intensiv vorgestellt haben. Das heißt, diese ganzen Fragen, Draft, Free Agency, sonst was, sind beantwortet. Folge 123 ist es. Da war der Jens bei uns zu Gast. Und wir haben gut 70 Minuten über die Bills und die Saison gesprochen. Sprich, wer nochmal Bedarf hat, um sich da genauer was anzuhören, dem sei diese Folge wärmstens ans Herz gelegt. Und von daher gucken wir zwei, Justin, jetzt mal nur auf diesen Sonntag. Du hast es schon gesagt. Ja, die Bills sind der klare Favorit in unserem Heimspiel. Das Gute, wenn man nichts zu verlieren hat, kann man alles gewinnen. Darauf baue ich so ein bisschen. Hast du eine Idee, wie wir das anstellen könnten?
Ja, also ich habe mir mal das Matchup gegen die Bills so angeguckt, auf beiden Seiten des Balls, wo haben wir unsere Stärken, wo könnten wir besser sein, also wo könnten die Bills besser sein. Was ich als erstes sagen würde, ich glaube, witzigerweise habe ich das auch ähnlich gegen die Raiders und auch ähnlich gegen die Saints gesagt. Wir haben, denke ich, eine klare Chance im Running Game. Natürlich, unsere beiden Running Backs haben bisher nicht überzeugt. Wir hatten aber diese Woche, also letzte Woche gegen die Raiders, eine Steigerung, beide mit 4 Yards per Carry, was deutlich besser ist als die letzten Wochen. Die Bills stellen die Nummer 25 Rushing Defense der Liga. Sie lassen im Schnitt 133,7 Rushing Yards pro Spiel zu. Also die sind auch mit 5,4 Yards per Carry sind sie auch 31. in der Liga in dieser Statistik, was natürlich uns in die Karten spielen würde. Natürlich kommen wir dann zu unserem alten Problem wieder. Kann unsere Offensive Line den Running Backs den Weg freiräumen? Das ist, denke ich, das größte Problem. Aber dort sehe ich eine Chance für uns anzugreifen, weil, wenn man auf unser Passing-Game guckt, haben wir immer noch die gleichen Probleme. Die Bills haben einen relativ guten Pass-Rush. Sie können also wieder weiterhin Druck ausüben gegen Mac Jones. Mac Jones hat dann wenig Zeit. Es könnte dann wieder zu einer schlimmen Interception kommen, zu Fummeln, zu schnellen, kurzen Pässen, die auf die Running Backs, wo wir dann halt nicht weit vorankommen. Ich denke, dass wir uns auf das Rushing Game konzentrieren sollten, um dann vielleicht auch nochmal die Thematik Malik Cunningham aufzurufen. Vielleicht kann man interessante Running Schemes mit ihm aufbauen, per Read Option, um sozusagen mal ein neues Bild zu schaffen, mal etwas anderes aufzuziehen. Ja, weil ich im Passing Game mit unseren Receivern und der angeschlagenen O-Line halt einfach nicht unseren Vorteil sehe, sondern dort den Vorteil für die Bills Defense.
Ja, vielleicht nochmal ein Fakt von der Seite. Unser ehemaliger Running Back, Damian Harris, wurde mehr oder weniger schwer verletzt im letzten Spiel gegen die Giants. Er hat da eine Nackenverletzung, wo er runter musste vom Feld, also runtergekarrt sogar. Aber so wie es aussieht, er hatte halt Gefühl in Armen und Beinen, ist aber im Krankenhaus und wird dort beobachtet und ist jetzt schon out für das Spiel am Sonntag mit Concussion und Neck Injury. Und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das vielleicht nochmal, erstens, weil er bei uns war und zweitens, weil er den Bills jetzt fehlen wird. Vielleicht, wo siehst du die Chance neben unserem Run-Game, dass wir punkten können? Also wo haben wir unsere Stärke? Kannst du da was zu sagen?
Von Stärke ist natürlich schwer zu reden auf offensiver Seite, weil
gerade erzählen wir noch, dass wir Team 31 von 32 ist und jetzt sollen wir die Bills schlagen und von Stärken reden. Also, ne, liebe Leute, nehmt uns die Jubel. In Teilen fällt uns das natürlich dann auch ein bisschen schwer, auch wenn wir nicht die Flinte ins Korn werfen wollen, aber natürlich sind auch die Bills, wie man an den zwei Niederlagen sieht, kein perfektes Team. Und sie haben jedes Jahr mit Verletzungen zu kämpfen. Ich überlege gerade, weil es ist ja so, dass die Bills schon wieder überdurchschnittlich stark von diesem Injury-Bug auch gebissen sind, was ihnen ja auch in den letzten Jahren immer zum Verhängnis wurde, dass halt diese Season-Ending-Injuries dazu kamen. Und da fallen mir ein, Matt Milano habe ich, glaube ich, gelesen, der Linebacker, gebrochenes Bein, hat schon die Knie-OP jetzt, glaube ich, hinter sich, also zusätzlich Knie, nicht, dass einer sagt, das gebrochene Bein ist ja nicht am Knie. Darius White, ihr Nummer 1 Corner müsste es sein, ist raus für die Saison, also auch schon massive Rückschläge, ohne dass ich jetzt Damian Harris in der Kategorie einordnen wollte. Aber wenn ich mich an das Gespräch mit dem Jens erinnere, war es so, dass der zurückkommt von der Verletzung, der zurückkommt von der Verletzung und darauf viel gesetzt wurde. Und das jetzt schon wieder so ein bisschen weniger wird. Ne? Also, dass ihre Fälle so ein bisschen davon schwimmen, weil sie wieder Leistungsträger ersetzen müssen. Ich sag mal, wer den Titel gewinnen will, hat entweder Riesenglück, weil er von Verletzungen verschont bleibt, oder er kann halt diese Ausfälle am besten kompensieren, um Erfolg zu haben. Und da waren die Bills jetzt noch nicht so für bekannt, dass sie diese Ausfälle kompensieren konnten. Aber wir nehmen dann einfach schon mal die Bills-Perspektive ein. Was spricht denn für sie trotz ihrer Verletzung, Justin?
Ich denke, dass wir da auf jeden Fall halt mit die Passing-Offense um Josh Allen ansprechen müssen. Klar, Josh Allen hatte natürlich zum Season-Opener wirklich ein sehr, sehr schwaches Spiel, wenn man es so vereinfacht sagen will. Hat sich mittlerweile aber gefangen. Und allein vom Matchup, wir haben eine angeschlagene Secondary. Und diese Secondary muss Spieler wie allen voran Stephon Diggs covern. der mit 71% der geworfenen Bälle immer noch natürlich Josh Allens Top-Target ist. 71% der Pässe gehen auf Stephon Diggs. Dazu kommt dann noch ein Gabe Davis, der als Nummer 2 Target jetzt auch schon mit 21 Catches und 341 Yards dort steht und 4 Touchdowns. Dann hat Allen immer noch 2 sehr starke Titans mit Dalton Kincaid und Dawson Knox, beide jeweils mit um die 15 Receptions. Und dann haben sie auch immer noch dazu noch Cook aus dem Backfield, der auch eine weitere Anspielstation natürlich für Josh Allen ist. Josh Allen hat alle Möglichkeiten, hat bei jedem Snap verschiedenste Möglichkeiten, den Ball zu verteilen. Seine O-Line hält gut. Er hat dort natürlich auch mal Druck, aber kann den Ball sauber verteilen. Und dann kommt natürlich immer wieder noch dazu, dass Josh Allen natürlich auch einfach ein sehr, sehr mobiler Quarterback ist und man ihn dadurch dann auch noch limitieren muss. Also um Josh Allen und die Passing-Offense mache ich mir schon sehr große Sorgen, da sie halt einfach wirklich auf alles Antworten finden kann, was wir wohl dagegen stellen können.
Ja, obwohl, also ich habe ja auch schon, glaube ich, in dem AFC East Special gesagt, dass ich so ein bisschen sehe, dass sich das Fenster der Bills schließt. Ich suche gerade den überragenden Quarterback der Liga, der irgendwie keine Fehler macht und alles zerläuft und zerwirft. Aber selbst, ich glaube, die Cowboys waren es am Wochenende, wo Dak Prescott, glaube ich, 3 oder 4 Interceptions geworfen hat oder sowas, falls das nicht schon die Woche davor war. Aber ohne dass ich jetzt sagen wollte, dass Dak Prescott der Top-QB der Liga ist, ne? Aber es ist schon ein Franchise-QB, der einen dementsprechenden Vertrag hat. Und auch die überzeugen an jeder Stelle nicht über das ganze Feld. Also diesen glasklaren Top-Quarterback sehe ich aktuell nicht. Auch ein Patrick Mahomes kommt immer wieder ins Schleudern. Ja, er kann sich mit irgendwelchen Unterarmwürfen und rausdrehen einigermaßen rauswinden, aber dass man jetzt sagen muss, boah, der zerwirft aber die Liga. Ich sage jetzt mal vorsichtig, wie zu Zeiten, als Peyton Manning bei den Broncos angefangen hat und einen Touchdown-Rekord aufgestellt hat und nebenbei eben noch einen Drew Brees, Tom Brady und sonst was Woche für Woche Top-Leistungen abgeliefert haben. Diese Konstanz sehe ich irgendwie in der ganzen Liga nicht. Klar, Joe Burrow als der Superwerfer oder sonst wie ist leicht angeschlagen und kann deshalb auch nicht so richtig in Schwung kommen. Aber ansonsten, wie heißt er hier von Chargers, Herbert, der ja den besten, längsten, tollsten Arm haben soll der Liga, auch da sind ja jetzt nicht die überragenden Leistungen. Aber ich schweife ab, wir wollten bei den Bills sein und Josh Allen mit dem schließenden Fenster und dass auch er diese Saison noch nicht durchgehend überzeugen konnte, was natürlich auch im schwierigen Schedule liegt. Aber das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass er auch mal wieder so einen Mediocre-Tag hat und wir trotz unserer Ausfälle dementsprechend ihm am Rockzipfel ziehen können. Das wäre mein Wunsch jedenfalls. Ja, aber wenn wir jetzt so viel über die Bills Offense gesprochen haben, wo können wir sie denn stoppen?
Über das Passing Game haben wir ja jetzt schon zu Genüge gesprochen, dass es dort schwierig sein wird, wenn Josh Allen eine ordentliche Leistung an den Tag bringt. Du hast es eben angesprochen, Konstanz ist dort die Frage, kann er die wieder an den Tag bringen? Wo ich denke aber, dass wir die Bills limitieren können, ist in der Rushing Defense. Wir stellen die Nummer 15 Rushing Defense der NFL, also relativ im Mittelfeld. Und ich denke, dass wir mit unserer Front aus Godshaw, Barmore, die Rushing Offense und um James Cook und also limitieren können. Ich denke, dass wir mit unseren beiden Linebackern, mit Bentley und Tawai, vor allem auch Allens Scrambling-Ability bestimmt limitieren können, die auf jeden Fall mit als einer von beiden wird auf jeden Fall als zwei, denke ich, agieren diese Woche, weil man muss immer wieder auf Josh Allen zählen, dass er auch einfach mal einen Lauf losbricht. Ich denke, dass wir dort auf jeden Fall halt die Möglichkeit haben, die Bills zu limitieren und ihn zumindest dort das Spiel einseitig zu machen. Dass wir Josh Allen immer wieder in lange Third-Down-Situationen zwingen müssen, weil er mit dem Rushing-Game nicht vorankommt. Und es so ähnlich wie bei uns dann aussieht, dass wir immer wieder mit kurzen Runs ein Dritter und Sechs forcieren bei Josh Allen und er dadurch zu Fehlern gezwungen wird und wir ja vielleicht auch Druck auf ihn ausüben können. Er lange den Ball halten muss und dadurch dann Fehler passieren.
Wir wollen ihn also Mac Jonesen. ein guter Plan. Also genau das, was bei uns nicht funktioniert, sehen wir beim Gegner. Das wäre natürlich sehr hilfreich, um das Spiel dementsprechend in unsere Richtung zu lenken. Vielleicht an der Stelle an dich die Frage, wie geht's denn aus? Das fragen wir eigentlich auch immer den Gegner. Jetzt machen wir es nur in den eigenen Reihen. Dein Tipp für Sonntag?
Schwere Frage. Jede Woche, ich war bisher immer sehr positiv für die Patriots. Dieses Mal muss ich, glaube ich, das erste Mal gegen sie tippen. Ich glaube, das ist das erste Mal. Oder habe ich bei den Cowboys auch gegen sie getippt? Das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Ich denke, dass es ein 27-14 für die Bills wird.
Okay, dann hast du ja mit deinen Tipps noch nicht so häufig richtig gelegen.
Nee.
Von daher sage ich einfach das Gegenteil, da habe ich ja ganz gute Chancen. Nachdem ich ja, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe, ich glaube 3-23 oder so, habe ich für die Raiders getippt beim letzten Spiel. Und deswegen sage ich, dass wir das Spiel trotzdem 19-13 gewinnen. Die Bills nehmen uns nicht ernst und bekommen ihr böses Erwachen. Es ist ja häufiger mal so, dass in diesen Division-Spielen der Favorit dann strauchelt, weil er glaubt, er findet eine gemähte Wiese vor. Und darauf hoffe ich. Und ich betone, dass es vor allem Hoffnung ist, die mich zu diesem Tipp verleitet. Und ich glaube, damit machen wir auch ein Schleifchen an die Preview gegen die Bills. Wir haben noch ein letztes Thema, weil es heute aufkam. Unser Freund Oliver Bierhoff wird Berater für den Marktausbau Deutschland für die New England Patriots. Justin, dein erster Gedanke, als du das gehört oder gelesen hast? Oder war es direkt ein hässliches Meme?
Ich muss sagen, ich war noch auf der Arbeit, als ich das gelesen habe und ich dachte mir so, hä? Was? Also ich war im ersten Moment ein bisschen verwirrt, weil Oliver Bierhoff verbinde ich immer mit der deutschen Nationalmannschaft und jetzt ist er einfach bei den Patriots als Berater dabei. Ich muss sagen, eine genaue Meinung habe ich dazu nicht. Natürlich bei der Nationalmannschaft, ja, was war er da? Vorstand? Nee, nicht Vorstand. Jetzt müsste ich lügen, ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber ein Jahr in einer tragenden Rolle.
Ja, der war fast Mr. Make-It-All, ne? Also genau. Direktor, Manager, Directing Manager, deutsche Nationalmannschaft mit Zukunftsaussicht und Nachwuchsplanung und Gesamtkoordination von allem und tralala. So hieß es, glaube ich, ganz genau.
Perfekt zusammengefasst, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, eine genaue Meinung kann ich mir dazu gar nicht äußern. Ich weiß nicht, wie sein Aufgabenfeld aussehen soll, inwiefern er die Patriots vertreten wird oder wie sein Aufgabenbereich dann aussieht. Ich würde sagen, ich überlasse dir da mal die Bühne. Was ist denn deine Meinung?
Ja, ich wollte gerade sagen, mit Meinung halte ich ja selten hinterm Berg. Von daher habe ich auf jeden Fall eine. Ich weiß nur nicht, ob so Oliver Bierhoff gefällt. Gut, obwohl es ihm auch völlig egal sein kann und auch wird vor allem, was wir hier erzählen. Aber für mich steht Oliver Bierhoff für alles Schlechte, was beim DFB passiert ist. So konnte er sich auch irgendwann nicht mehr halten, weil genau das ihm angekreidet wurde. Mit Sicherheit ist er nicht an allem schuld, aber er hat ja versucht, das Ganze wie eine US-Franchise mit Gewinnoptimierung aufzubauen. Also alles für den Kommerz zu tun. Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit es sogar passen könnte, wenn er für eine Franchise den Marktausbau vorantreibt. Weil er ja diese Stärken dort gegebenenfalls ausspielen könnte. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir irgendwo ein Team-Base-Camp à la Zula Wellness Center in Katar erleben müssen und dann Feten in der katarischen Wüste stattfinden oder sonst wie, wo es außer verwehtem Sand nichts gibt. Da sind zu viele negative Ergebnisse oder Erlebnisse, beides stimmt sogar. Und als ich in die Woche, wo die deutsche Nationalmannschaft ja in Foxborough trainiert hat, da in Teilen gesehen habe, dachte ich nur so, um Gottes Willen, wer hat den Wichtel denn ausgegraben, dass der jetzt da wieder dabei sein darf? Ja gut, es ist die Nationalmannschaft und er hat ja irgendwie einen Bezug dazu, soll er von mir aus mitreisen. Ich habe ihn zum DFB-Tross gezählt. Dass er aber zum Patriots-Tross gehörte, das hat mich, ich sage jetzt mal, knapp oberhalb des Knies getroffen und eine tiefe Wunde geschlagen. Also da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Ich weiß noch nicht. Also, ich weiß schon, dass ich das nicht gut finde. Ich weiß aber noch nicht, ob es sich noch zu was Gutem entwickeln kann. Weil die Professionalität in Teilen ja vorhanden sein sollte bei den Patriots. Das heißt, das, was er kopiert aus dem amerikanischen Sport, um ihn ins Deutsche zu bringen, benötigen sie am wenigsten, um erfolgreich am deutschen Markt zu sein. Sondern umgedreht. Und da weiß ich nicht, ob er für diese Werte steht, für deutsches Fantum, für das Herzblut, was deutsche Fans reinlegen in ihre Fanleidenschaft, die Kultur, die damit verbunden ist, also dass man näher am Team ist, als einfach nur $500 für eine VIP-Loge zu bezahlen, oder beziehungsweise gibt es gar keine für, das kostet das normale Ticket schon, und sich berieseln lässt oder aktiv mitgestalten will am Verein, in diesem Fall an der Franchise. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ein Punkt, wo wir an Grenzen stoßen, wenn wir mit den Patriots kommunizieren, dass sie das in Teilen nicht gewohnt sind, dass Fans Meinung haben und diese auch vortragen möchten. Und da lasse ich mich mal überraschen. Vielleicht kann er die Vorteile oder die Geheimnisse des deutschen Marktes übermitteln mit seinen beschränkten Möglichkeiten. Aber erwarten tue ich überhaupt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht mit diesen niederschmetternden Worten entlassen wir den geneigten Hörer in seine Freizeit. Würde ich sagen, es sei denn, du hast noch weit schweifende letzte Worte, die wir noch unbedingt mitgeben wollen.
Eigentlich nicht. Das Letzte, was ich noch sagen würde, um nochmal einen Punkt von der heutigen Folge aufzugreifen, ist, wir haben jetzt gerade natürlich ein großes Tief bei uns. Mit 1-5 nach 6 Wochen ist das natürlich schwierig, immer was Positives zu sehen, aber ich denke, wir kommen aus diesem Loch raus. Ob es diese oder nächste Saison ist, wird sich zeigen, und wir als Fans sollten einfach immer hinter dem Team stehen. Natürlich sollten wir uns nicht immer alles gutheißen, natürlich gibt es auch Sachen, die kritisiert werden sollen, so ist das im Sport halt auch immer. Jeder hat ja seine Meinung dazu, das ist auch vollkommen okay, aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahren bestimmt das Ruder wieder rumreißen können und dort wieder ein funktionierendes Team auflaufen wird.
Dem habe ich und möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Sage allen vielen Dank fürs Zuhören, wer bis jetzt dabei geblieben ist, auch in dieser schwierigen Zeit. Und wir können hoffentlich ein, zwei lustige und neue Erkenntnisse einwerfen. Dann hat es uns gefreut. Wenn nicht, wir machen es beim nächsten Mal wieder anders und besser oder noch besser. Wir versuchen es jedenfalls. Von daher, ja, sage ich, gute Nacht, Freunde. Macht es gut.
Tschüss.